Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Alle Mitglieder und Freunde unserer Gemeinde, aber auch Gäste, die heute da sind, herzlich willkommen zu diesem sehr besonderen Gottesdienst im Jahr. Ich erinnere mich noch vor etlicher Zeit, da haben wir in dem Bad Gasteinertal mal eine Höhle besucht, die sogenannte Entrische Kirche. Und da sind wir reingegangen, ganz tief in den Berg. Da haben unsere Geschwister in der Gegenreformationszeit heimlich Gottesdienst feiern müssen und das Abendmahl gehalten, weil es für sie verboten war. Und ich denke, das zeigt auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, mit der Christen auch in den anfänglichen Jahren der Gemeinde Gottesdienste gefeiert haben, wo das Abendmahl im Zentrum stand. Weil das Abendmahl die ganze Verkündigung des Evangeliums nochmal markant unterstrichen hat. Und gerade am Karfreitag in der Passionszeit wollen wir uns deswegen mal sehr bewusst auf die Passionsgeschichte konzentrieren und das Abendmahl einbetten in diese ganze Geschichte. Es ist ein kleines Wagnis, es ist nicht die klassische Predigt, sondern wir werden zwei ganze Kapitel aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und wer das kennt, manche von euch haben es ja auch in der Bibellese mitverfolgt, der weiß, dass die Kapitel bei Lukas nicht zu den kürzesten in der Bibel gehören. Es wird also viel gelesen und es ist unser Wunsch, dass ihr euch mal ganz auch diesem Text öffnet, dass ihr darauf hört, weil das war auch das Element der ersten Gottesdienste, dass man einfach auf diese Verkündigung dieser Ereignisse gehört hat, die geschehen sind und die Gott für uns getan hat. Deswegen feiern wir diesen Gottesdienst auch ganz bewusst im Namen des Vaters, des Schöpfers, im Namen des Sohnes, den er für uns auf die Welt geschickt hat, der Mensch wurde, und im Namen des Heiligen Geistes, mit dem er uns mit ihm verbindet. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, wir sind immer wieder aufs Neue erschüttert, wenn wir diese Geschichte lesen und uns vor Augen führen, was es dich gekostet hat, diesen schweren Weg zu gehen. Du bist ihn gegangen, weil du uns so lieb hast. Du bist ihn gegangen, weil wir selbst nicht fähig sind, uns gerecht vor dir und vor Gott darstellen zu können. Danke, Herr, dass wir auf dein Werk vertrauen dürfen und dass wir das heute ganz besonders auch mit dem Abendmahl feiern dürfen, so wie du es eingesetzt hast. Segne du diesen Gottesdienst und sei uns besonders nahe. Amen. Für mich gehört es mit zum Stärksten an dieser ganzen Geschichte, wenn man sich überlegt, wer hier am Kreuz stirbt, der Schöpfer selbst. Er trägt die ganze Brutalität und Ungerechtigkeit dieser Welt in geballter Form. Und deswegen bin ich auch überzeugt, wenn jemand das menschliche Unrecht versteht, was anderen angetan wird, dann unser Herr und Heiland Jesus Christus. Er weiß, wie es ist, total unfair, ungerecht behandelt zu werden. Er weiß, wie es ist, Unrecht zu leiden. Und er kann sich in alle hineinversetzen, die körperlich oder auch seelisch Unerträgliches aushalten müssen. Und deswegen ist er auch die richtige Adresse, gerade im Leid, sich an ihn zu wenden und sich klarzumachen, er ist diese Täler alle vor uns durchgegangen. Wir beginnen jetzt mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 13.
Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde, und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offiziellen der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnte. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas bemerkte. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt: Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete: Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet das Mahl dort vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor.
Ja, es ist die Woche vor dem Passafest, höchstwahrscheinlich ziemlich genau vor 1995 Jahren, im Jahr 30 nach Christus. Und in dieser Zeit, das ist spannend, da gab es einen Erlass des Lucius Saianus, der unter dem römischen Kaiser Tiberius eine Verordnung rausgegeben hatte, dass die Juden nicht mehr die Todesstrafe selbst durchführen können. Das war nur ein kleines Zeitfenster. Und in dieser Zeit war es den Juden nicht möglich, die sie verurteilt haben, zum Tode selbst zu töten, sondern mussten das den Römern überlassen. Deswegen ist Jesus nicht gesteinigt, sondern nach römischer Sitte gekreuzigt worden. Nur mal so nebenbei. Und mit dem Passafest begann gleichzeitig das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote, wo sich die Israeliten erinnern sollten an die Befreiung, an die Rettung aus Ägypten. Und sie sollten eine Woche lang kein gesäuertes Brot essen. Und das Ganze begann mit dem Passafesttag, mit dem Passahlamm. Und dieses Lamm, das wurde zuvor zumindest von jeder Familie geschlachtet an diesem Festtag, beziehungsweise an dem Vorbereitungstag, der dann in den Festtag überging. Nach 5. Mose 16 und 2. Chronik 35, wer sich das merken mag, da steht sogar, dass dieses Lamm an der Stätte geschlachtet werden sollte, die Gott dazu erwählt. Also zunächst in der Stiftshütte und dann im Tempel. Und zwar von den amtierenden Priestern. Das gehörte zu dieser Vorbereitung dieses Passahmahls dazu. Deswegen schickt Jesus Petrus und Johannes voraus, damit sie das mit der Schlachtung schon mal erledigen und anschließend das Lamm zubereiten können in diesem vorher, ich sag mal, gebuchten Raum, ja, von dem Jesus genau wusste, wo er sein soll, und auf geheimnisvolle Art und Weise weiß hier jeder Bescheid, was zu tun ist. Und Jesus feiert so am späten Donnerstagabend, der bei den Juden schon der Beginn des nächsten Tages, also des Freitages ist, des Karfreitages, den wir heute feiern. Dieses Passahlamm isst Jesus und feiert es unmittelbar nach der Schlachtung davor. Und er feiert dieses Passahmahl auch zusammen mit Brot und Wein als ein Abendmahl, weil, wie gesagt, dieser Tag mit dem Abend beginnt bei den Juden. Und anschließend ging es dann, so wissen wir und lesen es auch gleich nochmal, wie üblich zum Übernachten raus in den nahegelegenen Garten Gethsemane. Dort, noch in der Nacht, wurde Jesus dann von Judas, der sich vorher abgesetzt hatte, verraten. Lukas berichtet hier, dass Judas seinen bösen Entschluss schon vor diesem Passafest gefasst hatte. Dass der Satan von ihm Besitz ergreifen konnte, das war auch nicht einfach nur höhere Gewalt, sondern dass es so weit kam, hat Judas selbst mit zu verantworten. Er hat die Initiative dazu ergriffen. Judas, der Jünger, wollte kündigen. Auch wenn Jesus wusste, dass es so kommen sollte und kommen würde, hat Judas hier sich bewusst von Jesus abgewendet. Er wollte ihn loswerden. Und dazu hatte er wenige Tage Zeit, die hatte er genutzt nach dem Einzug in Jerusalem, um seinen üblen Deal mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten zu machen. Wahrscheinlich haben wir das alle schon uns gefragt nach der genauen Motivation. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht war da eine Enttäuschung, dass sich Jesus nicht deutlicher als König erwiesen hatte, gerade nach diesem triumphalen Einzug. Vielleicht war es am Ende einfach nur die Chance, die Judas gesehen hat, zum Schluss noch zumindest einen finanziellen Vorteil aus seiner Jüngerzeit mit Jesus rauszuholen. Egal wie, es war ein teuflischer Gedanke, Verrat, die bewusste Abkehr von Jesus, um sich auf die Seite seiner Gegner zu stellen. Mich mahnt diese tragische Figur und Geschichte von Judas, auf der Hut zu sein. Wenn ich Jesus wirklich folgen will, dann geht es nicht um meinen Vorteil im Leben. Dann geht es nicht darum, dass Jesus mir ein besseres Leben verschaffen soll oder es zu verschaffen hat. Es geht auch nicht darum, dass meine Vorstellungen von Nachfolge erfüllt werden müssen, sondern es geht darum, dass ich ihm um seinetwillen folge, dass ich ihn um seinetwillen liebe, ja, dass ich ihn um Gottes Willen liebe, der er ist, und dass ich nicht in erster Linie für mich, sondern für ihn leben will. Ich muss mir das immer wieder neu sagen, vielleicht auch gerade an so einem Tag wie heute. Will ich das ausdrücklich nicht, weil ich befürchte, durch ihn in meinem Leben zu kurz zu kommen, dann ist das letztlich Unglaube, ja, es ist sogar Verrat an ihm. Wir hören jetzt weiter den Text ab Lukas 22, Vers 14.
Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde.
Für Jesus war ja klar, was ihn in den nächsten Stunden erwarten würde. Und das ist umso bitterer, wenn man hier nochmal den Judas anschaut. Und genauso ist es aber auch sehr enttäuschend für Jesus gewesen, oder es musste für ihn sehr enttäuschend gewesen sein, dass er das Versagen seiner Jünger kommen sieht. Dass er weiß, dass sie ihm in seiner schwersten Stunde nicht würden beistehen können. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann soll uns das heute an Karfreitag noch mal ganz besonders deutlich vor Augen stehen. Unsere eigene Schwäche, dass letztlich nicht wir für Jesus einstehen und kämpfen. Wir können ihn nicht vor bösen Angriffen, auch nicht vor bösen Angriffen in der Presse oder sonst wo schützen, sondern es ist umgekehrt. Nicht einmal den bösen Neigungen in uns selbst können wir ohne weiteres widerstehen, das weiß jeder von uns. Und das, was wir mit unserer Schuld und Sünde anrichten, können wir letztlich nicht selbst wieder gut machen. Jesus muss uns wirklich in allem helfen. Er kämpft um dein und um mein Leben. So rum ist es. Er muss gut machen, was wir nicht gut machen können. Er steht dafür ein. Er setzt sein Leben für uns ein. Er tut es für uns am Kreuz. Ich zitiere dazu mal Martin Luther. Er schreibt: Dies ist Gottes des Vaters größtes Erbarmen, dass er nicht schön zurechtgemachte, sondern wahre Sünder rettet, indem er uns in unseren Sünden erträgt, bis er uns vollende und vollends bereite. Inzwischen leben wir im Schutz und Schatten seiner Flügel und entfliehen seinem Gericht durch seine Barmherzigkeit, nicht durch unsere Gerechtigkeit. Wir wollen jetzt einführen zum Abendmahl ein Lied miteinander singen, das uns an das erinnern soll, was Jesus hier mit seinen Jüngern erlebt, zu seiner Ehre. Du hast uns die Vergebung zugesagt und sprichst sie uns auch heute zu, wenn wir an dich glauben und wenn wir deinem Opfer vertrauen. Danke, Herr, für den Frieden, den du uns gibst. Danke für die Versöhnung mit dem Vater, die du geschaffen hast. Amen. Beim Lesen des Textes ist mir zusammen mit Claudia nochmal aufgefallen, wie es eigentlich nach diesem Abendmahl, nach diesem feierlichen Moment, den Jesus hier einsetzt, weiterging. Und da bin ich erschrocken. Direkt nach der Einsetzung des Abendmahls, da klingt das, was die Jünger dann diskutieren, fast wie so ein zusätzlicher Tritt in den Magen Jesu. Und ich bin genauso erstaunt, mit welcher Geduld und Liebe Jesus auch das auf sich nimmt. Er sieht nicht auf das Versagen seiner Jünger, sondern trotz allem Versagen sieht er, dass sie ihm folgen wollen, dass sie ihm treu sein wollen, es aber nicht immer können. Wir hören jetzt Lukas 22, die Verse 34 bis 40.
Unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf, und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt, oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Und ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken, und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten.
Also es fällt hier schon auf, wie wenig die Jünger zu diesem Zeitpunkt eigentlich von dem Abendmahl verstanden haben. Und durch die Antwort Jesu erübrigt sich eigentlich ihr ganzes Problem, der ganze Streit um irgendwelche Ränge und Pöstchen im Reich Gottes. Und das umso mehr, als wir unsere eigene Glaubenskraft und Treue in der Nachfolge Jesu überschätzen, so wie es dann auch Petrus tut. Wir hören jetzt die nächsten Verse, ein längerer Abschnitt bis Vers 62.
Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebeten, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Doch Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Dann fragte Jesus die Jünger, als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort, von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sich mit diesem soll sie mit sich nehmen. Und wer nichts als seinen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Denn in der Schrift heißt es, er wird zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollendet. Die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Doch Jesus erwiderte, genug davon. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen, etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betet mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Doch während Jesus redete, tauchten plötzlich eine Schar Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Als die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zu den Schwertern greifen? Und einer von ihnen ging auch gleich auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Aber Jesus rief, halt, hört auf. Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn angerückt waren, und sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war doch auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt ab, ich kenne diesen Mann nicht. Es ging noch nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist doch auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte der Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung.
Petrus, der Kämpfer, wir wissen das ja auch aus den anderen Evangelien, dass er es war, der dieses Ohr abgeschlagen hat. Und auch hier haben die Jünger nicht verstanden, dass Jesus diese Schwerter als ein Zeichen sehen wollte, dass sie fälschlicherweise zu den Verbrechern gerechnet werden. Jesus hat sozusagen so getan, als hätte er etwas, weswegen man ihn verhaften könnte. Das war er aber nicht. Er war kein Verbrecher und er zeigt hier sogar im Eifer des Gefechts, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er nicht schlagen, sondern heilen will. Und auch das verstehen seine Feinde überhaupt nicht. Aber auch Petrus versteht gar nichts mehr. Er dachte, jetzt ist die Zeit, jetzt kann ich endlich was für Jesus tun, und zwar mit dem Schwert. Und Jesus bremst ihn aus, weil nicht das Schwert, sondern seine Gnade zählt. Petrus, der ein Fels sein sollte und ein Vorbild sein sollte und es auch später wird, wird hier zunächst mal ein negatives Vorbild als Versager. Und warum er trotzdem schließlich zum guten Vorbild wird, das liegt an Jesus. Der kämpft für ihn. Der kämpft für ihn im Gebet. Und er erschüttert ihn in seiner Selbstsicherheit durch einen Hahn. Bei uns kräht gerade jeden Morgen einer, zu unmöglicher Zeit. Aber ich muss dann jedes Mal an Petrus denken. Ich muss dran denken, ja, es ist nicht so leicht, sich mitten im Kampf auch zu Jesus zu stellen. Und der Fall von Petrus mahnt mich hier, so wie vorher Judas, vor zu viel Selbstsicherheit. Wenn ich mich vor anderen auf die Seite Jesu stellen will, ich hab's ja selbst da, wo ich voll von ihm überzeugt bin, nicht im Griff, ich habe den Mut nicht gepachtet, vor allem wenn es mir deshalb selbst an den Kragen gehen kann, was ich so noch eigentlich nicht erlebt habe. Jedenfalls bin ich nie in Lebensgefahr geraten, weil ich Jesus bezeugt habe. Und das ist ja für viele Geschwister in der Welt, die auch heute Karfreitag feiern oder es vielleicht heimlich versuchen müssen, das Alltägliche, dass sie wegen ihres Glaubens an Jesus in Lebensgefahr sind. Wenn es mal dazu kommen sollte oder sich auch in unserem Land zuspitzen sollte, dann will ich meinen Mut nicht auf meine Erfahrung, meine Übung oder vielleicht irgendeine Redekunst gründen, sondern allein auf Jesus selbst. Das ist die Lektion, die Petrus in dem Allen lernen muss. Nicht ich muss Jesus mit meinem Bekenntnis beistehen, sondern er muss mir beistehen. Er muss mir auch die guten Worte schenken, damit andere durch mein Bekenntnis zu ihm hingezogen werden können. Michael Lawrence hat einmal gesagt, Bekehrung ist nicht meine großartige Entscheidung, sondern nur meine demütige Antwort. Mein Eingeständnis gegenüber Gottes größerer Macht. Wir hören weiter auf Lukas 22, Verse 63 bis 71.
Die Männer, die Jesus bewachten, trieben ihren Spott mit ihm und schlugen ihn. Sie verhüllten sein Gesicht und sagten zu ihm, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Und noch viele andere Schmähungen musste er über sich ergehen lassen. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältestenschaft des jüdischen Volkes sowie die führenden Priester und die Schriftgelehrten zu einer Sitzung des Hohen Rates und ließen Jesus vorführen. Bist du der Messias? Dann sag es uns, forderten sie ihn auf. Er entgegnete, wenn ich es euch sage, glaubt ihr es mir ja doch nicht. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr nicht. Aber von jetzt an wird der Menschensohn von der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle, dann bist du also doch der Sohn Gottes. Er erwiderte, ihr sagt es selbst, dass ich es bin. Darauf erklärten sie, wozu brauchen wir noch Zeugenaussagen? Wir haben es ja selbst gehört und dazu noch aus seinem eigenen Mund.
Die Wende zu dem Übergang, dass sie dann Jesus zu Pilatus schleppen, der jetzt ihrer Meinung nach das Todesurteil zu sprechen hat, was sie schon längst beschlossen haben, was sie aber nicht ausführen dürfen.
Der gesamte Hohe Rat erhob sich, Sie führten Jesus zu Pilatus und trugen diesem ihre Klage vor. Wir haben festgestellt, sagten sie, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er hält die Leute davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Du selbst sprichst es aus, erwiderte Jesus. Darauf sagte Pilatus zu den führenden Priestern und der Volksmenge, ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Aber sie beharrten auf ihren Anschuldigungen und erklärten, mit seiner Lehre, die er im ganzen jüdischen Volk verbreitet, hetzt er das Volk auf. Angefangen hat er damit in Galiläa und jetzt ist er bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Als man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hoch erfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon so viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten standen dabei und brachten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Auch Herodes und seine Soldaten hatten für Jesus nur Verachtung übrig. Sie trieben ihren Spott mit ihm und hängten ihm ein Prachtgewand um. Und so schickte Herodes ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus, die bis dahin miteinander verfeindet gewesen waren, wurden an diesem Tag Freunde. Pilatus rief die führenden Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen.
Wenn es an diesem Tag eine Tendenz gab, dann die, dass es immer dunkler wird. Jesus sprach von der Stunde der Macht der Finsternis. Und diese Dunkelheit breitet sich über den Tag hinweg immer mehr aus, obwohl der gerade erst angebrochen hat. Und so nimmt das ganze Unglück seinen Lauf. Es gipfelt hier zunächst mal in einem absolut ungerechten Urteil. Und das Krasse daran ist, dass sich Pilatus dieser Tatsache auch noch bewusst ist und trotzdem trifft er dieses Urteil, weil er es dem Volk recht machen will, weil er wahrscheinlich auch sein eigenes Ansehen in Rom nicht gefährden will und nicht dafür verantwortlich sein will, dass es zu einem Volksaufstand kommt. Und so opfert er das Recht seiner eigenen oder seinen eigenen Interessen. Wir lesen weiter. Ab Vers 26, als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld, er hieß Simon und stammte aus Cyrene oder Kyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen: Glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns herab, und zu den Hügeln: Begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Rätselhafte Worte hier von Jesus. Zunächst fällt auf, dass es die Frauen sind, die ihn beklagen. Hauptsächlich Frauen, die vielleicht, und so gehe ich mal davon aus, die jetzt weinen, nicht vorher geschrien haben: Kreuzige ihn. Aber es gab genug andere. Und jetzt sagt er mit diesen Worten von dem grünen Holz, dass wenn er, der Retter und Lebensbringer, von ihnen getötet wird, was wird dann diese Stadt Jerusalem an Gottes Gericht wohl zu erwarten haben? Vielleicht eine letzte Chance, über die eigenen Untaten zu erschrecken. Aber der Weg ist vorgezeichnet. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wieder kämpft Jesus sogar noch am Kreuz bei unsäglichen Schmerzen für sie im Gebet. Vielleicht hier, und so kann man das durchaus sehen, ich lese das auch so, er betet hier sogar für die Römer, die keine Ahnung haben, was sie hier eigentlich tun. Die Schriftgelehrten haben sehr wohl eine Ahnung, was sie tun. Aber die, die nicht wissen können, um was es geht, auch für diese Menschen bittet Jesus. Wir singen nun gemeinsam das Lied, das sehr...
Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Essigwein an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Aber über seinem Kopf war die Anschrift angebracht, sie lautete: Das ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Ich sehe hier, dass ein Gebet Jesu direkt in Erfüllung geht, dass nämlich einer dieser Verbrecher begreift, um was es geht, wer hier neben ihm am Kreuz hängt. Und dass es um ein anderes Reich geht als um ein politisches Reich, dass es um Gottes Reich geht, um sein himmlisches Reich. Und dieser Jesus, der König dieses Reiches ist. Und deswegen macht Jesus ihm diese Zusage. Die zwei mit Jesus gekreuzigten Verbrecher, die fordern mich zu einer Stellungnahme heraus, von mir. Eine Entscheidung für oder gegen Jesus. Stelle ich mich gegen Jesus und dann letztlich auch als ein verächtlicher Spötter? Oder klammere ich mich an Jesus fest, weil ich in ihm meinen Retter erkenne, so wie es der andere Verbrecher begriffen hatte? Habe ich begriffen, dass nur dieser Jesus mit dem, was er da tut, meine gerechte Verurteilung in Gottes letztem Gericht abwenden kann? Wir singen das Lied: Für mich gingst du nach Golgatha. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Das Urteil wird sofort noch am Passatag vollstreckt. Bereits gegen 9 Uhr, wenn man diese Zeiten mal Revue passieren lässt, wird Jesus knapp außerhalb der Stadtmauern auf Golgatha hingerichtet. Der Evangelist Markus gibt uns da die genauen Zeiten an. Und dann 3 Stunden später diese unheimliche Finsternis, diese unerklärliche Dunkelheit, die vor allem auch diesen geistlichen Zustand dieses Tages noch einmal unterstreicht. Der Schöpfer selbst sorgt dafür, dass es dunkel wird, dass die Sonne für diese Zeit ihren Schein verliert. Und so stirbt Jesu in der Dunkelheit gegen 3 Uhr nachmittags, am 15. Nisan, kurz vorm Ende des Passatages und gleichzeitig, so war es eben in diesem Jahr, unmittelbar vor dem darauffolgenden Sabbat, dem Tag, der eigentlich Gott gewidmet sein sollte, dem Tag der Besinnung auf Gott, den Schöpfer allen Lebens, dessen Sohn gerade bestattet wurde. Und so wird Jesus an diesem Tag zum geschlachteten Passahlamm für uns, hingegeben für Juden und für Nichtjuden, für die ganze Welt. Und die Ersten, die das wirklich zu begreifen scheinen, sind neben den Frauen auch dieser eine Verbrecher und dieser eine Hauptmann. Beides sehr wahrscheinlich, oder zumindest der Hauptmann, kein Jude. Jesus gestorben für die ganze Welt. Aber so wie es auch beim ersten Passa war, rettet dieses Blut Jesu nur diejenigen vor Gottes Gericht, die sein Opfer auch annehmen und hochachten. So wie damals werden nur die verschont, die das Blut des Lammes an die Türpfosten ihres Hauses gestrichen hatten. So wird jetzt dieses vergossene Blut Jesu, eigentlich ein Todeszeichen, zum Schutzzeichen, zum Zeichen für neu geschenktes Leben. Und durch dieses Blut ist alles an Schuld bezahlt. Und dadurch ist auch der trennende Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel zerrissen. Ein weiteres Wunder an diesem Tag, ein unheimliches Wunder. Dieser Vorhang zerreißt einfach und zeigt, der Weg zu Gott ist frei durch das, was Jesus am Kreuz auf sich genommen hat. Dadurch ist Rettung zum ewigen Leben durch Gott besiegelt worden. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, es ist gewaltig, was an diesem Tag alles geschehen ist und wie sehr sich dort auch die Macht der Finsternis verdichtet hat. Und du hast es alles gewusst, du bist bewusst in diese Situation hineingegangen und du hast gewusst, dass du sie durchstehen musst um unseretwillen, um deine Liebe zu zeigen, um deine Gerechtigkeit gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt zu stellen. Danke, Herr, für das, was du getan hast. Amen.